Die Gegenfrage, wieso ich zum Beispiel denn nicht trinke.
Wirst also du das ich oft gefragt? Mir,
ich werde das super oft schon, gefragt oder? Als Barkeeperin. Schon, man ja. wird super oft eingeladen. Ich habe hier und da unangenehme Gespräche.
Du darfst dich dann erklären
darüber.
Dafür, dass du nicht trinkst, ja.
Und ja, ja, ich darf mich dann erklären. Ja, und ich werde als Boomer bezeichnet, wo ich mir denke, aber was ist daran Boomer?
Ja, das ist nicht Boomer, statistisch
also
gesehen
ist
das
totaler
alles
Bullshit.
Du gehst nicht als normal.
Genau.
Und da sind wir,
und
es ist gesellschaftlich
und ich
normal.
Das aber, ja,
trinken.
Voll. Und ich finde das, und ich denke mir jedes Mal, wenn es zum Thema gemacht wird, wieso denn, also wieso existiert überhaupt diese Gegenfrage?
Und damit ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt gerade unser neues Intro für die Rubrik Let's Free gehört. Wir werden da ein bisschen was an der Tonhöhe ändern. Und auch wenn ihr die anderen Folgen Let's Fats und Let's Cash schon gehört habt, dann werdet ihr ja gemerkt haben, hey, unsere Intros unterscheiden sich jetzt ein bisschen. Vielleicht werden wir auch irgendwann unser Coverbild ändern. Ich weiß es noch nicht. Den Mann, den ich dafür noch überzeugen muss, sitzt neben mir. Hallo Björn.
Hallo Florian, wie geht es dir?
Mir geht's gut, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
Unserer Klasse.
Ja, mir würde es auch Weltklasse gehen, wenn du ins Mikro sprechen würdest.
Ach, müssen wir jetzt so direkt dann daran gehen?
Ja, also du musst es jetzt du musst es nicht küssen, so, aber näher ran wäre ganz gut. Weil wenn du hier hinten sprichst, dann ist es ein bisschen blöd.
Boah, tschüss.
Ja, tschüss. Tschüss, Cabron. Ja, wie geht's dir denn?
Gut.
So, sehr schön.
Ich habe eine kleine Einleitung und dann sind wir direkt im Thema drin und dann begrüßen wir vielleicht jemanden, der uns gegenüber sitzt. Und zwar, in Deutschland trinkt fast jede oder jeder, rund ein Fünftel raucht, knapp 10% kiffen, aber nur gut 2% vapen regelmäßig.
Das ist ja kleiner, positiv für die Vapor.
Ja, ist ja positiver Vape-Trend, gehen wir später noch ein. Aber erstmal sagen wir herzlich willkommen, Bella an dieser Stelle. Hi, schön, dass du da bist.
Grüß dich, servus.
Hallo Bella, wie geht's dir?
Hallo, mir geht es gut, vielen Dank.
Sehr schön.
Geht es dir auch gut?
Ja, habe ich gerade schon gesagt. Dem Björn geht's auch gut, dir
geht's
gut, das
ist
überragend. Dem Mikro geht's noch nicht, dem Mikro ist ein bisschen broken, ich muss es festmachen, so jetzt hat. genau, wir haben heute die Let's Free-Folge mit dem Thema Drogen. Wir werden über Drogenkonsum sprechen, wir werden über aktuelle Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Und Björn hat es gerade in der Einleitung schon ein bisschen gesagt. Und ich bin sehr gespannt, was die Folge so bringt.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich. Soll ich ein paar weitere Zahlen und Fakten hinzufügen?
Darfst du gerne.
Ich habe heute auch Zahlen mitgenommen.
Darfst
nicht
du,
nur der Björn.
Mega, mega gut. Darfst du gerne. Weil dann würde ich tatsächlich danach auch noch mit Zahlen, vielleicht überschneiden sich die Zahlen auch. Deswegen mal gucken. Schieß los, Bella.
Und zwar hat der Björn ja gerade mehrere, sag ich mal, Konsumbereiche genannt. Und ich habe mich mal so ein bisschen schlau darüber gemacht, wie das ganze Thema im Kiffen in Deutschland vor allem vertreten ist. Und habe mich dann so gefragt, okay, was ist denn das Durchschnittsalter davon? Wann kommt man das erste Mal in Kontakt dazu? Und das Durchschnittsalter ist tatsächlich von 14 bis 16, dass da so mit der erste Joint geraucht wird. Bedeutet nicht, dass man dann direkt auch quasi in den aktiven Konsum geht.
In die Abhängigkeit.
Oder in die Abhängigkeit. Und dass so circa roundabout 40% der Erwachsenen zwischen 18 und 59 Jahren mindestens einmal auf jeden Fall Cannabis ausprobiert haben. Hängt natürlich auch nicht damit zusammen, dass sie dann aktiver Konsument sind oder abhängig sind. Und dass so zwischen dem Alter von 18 bis 25 Jahren 47% bereits Cannabis konsumiert haben und das auch wirklich mehrfach. Also nicht nur ausprobiert, ich rauche mal einen Joint, weil ich irgendwie in Amsterdam bin, sondern das gelegentlich quasi gemacht haben. Und was ich auch echt interessant fand, 1-2% der Jugendlichen machen das tatsächlich regelmäßig.
Mhm.
Passt das mit deinen Zahlen zusammen, Flo?
Tatsächlich habe ich zu dem Punkt wenig Zahlen, deswegen vertraue ich jetzt einfach mal drauf, dass die richtig sind. Ich habe aber das Cannabis-Gesetz rausgeschrieben, das seit dem 1. April 2024 in Deutschland herrscht, also die Teillegalisierung von Cannabis ab 18 Jahren natürlich. Das besagt, ganz kurz Aufklärung, dass Erwachsene im öffentlichen Raum bis zu 25 Gramm getrocknetes Cannabis mitführen dürfen und zu Hause die Grenze bei 50 Gramm liegt. Der Eigenanbau ist erlaubt, das heißt, es darf oder dürfen bis zu 3 weiblich blühende Pflanzen pro erwachsene Person im Haushalt vorhanden sein. Es gibt seit Juli 2024 nicht gewerbliche Cannabis-Clubs, die Cannabis anbauen dürfen und auch an die Mitglieder abgeben dürfen. Diese Clubs dürfen maximal 500 Mitglieder haben und es gibt ein Konsumverbot unmittelbar in der Sichtweite von Schulen, Kitas, Spielplätzen und Jugendeinrichtungen. Der Abstand ist da ungefähr 100 Meter. Und in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr, dort ist das Kiffen grundsätzlich verboten. Und jetzt interessiert mich eine Sache, was ist eure Meinung zu diesem Gesetz? Weil Let's Free bedeutet Meinung, Meinung, Meinung. Was ist eure Meinung dazu?
Björn, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Start gerne rein.
Also, ich glaube, ich ziehe es jetzt gleich mal in den persönlichen Bereich, weil ich zu dem Zeit definitiv selber auch noch aktive Konsumentin war, habe ich mich tatsächlich darüber gefreut, dass das einfach alles ein bisschen, sag ich mal, lockerer oder erweitert worden ist, weil es einfach in ganz, ganz vielen Ländern seit mehreren Jahren ganz, ganz anders ist und man einen direkten Zugriff darauf hat und nicht nur das, sondern auch einen direkten Zugriff und Bewusstsein darüber hat, dass das wortwörtlich gutes, cleanes Gras ist, was man da bekommt. Und ich denke, das hat auf jeden Fall auch einiges zwischen den Konsumenten so ein bisschen verändert. Zu wissen, dass wenn ich in so einem Club angemeldet bin oder wenn ich das in einer Apotheke kaufen kann, dann kann ich davon ausgehen, dass da wortwörtlich das Zeug nicht mit irgendwas anderem gestreckt ist. Ich finde die Zugänglichkeit für, sag ich mal, Jugendliche, weil du musst volljährig dafür sein, finde ich trotzdem recht schwierig, fand ich immer schon ein bisschen schwierig, weil dadurch, dass es erlaubter ist, als dass es mal war, habe ich das Gefühl, dass es normaler geworden ist. Was jetzt absolut positive und negative Aspekte haben kann. Aber ich denke, dass der Zugang dazu halt einfach viel, viel leichter geworden ist und dass es vielleicht auch einfach ähnlich ist wie zum Beispiel Alkohol. Du bist 16 Jahre alt, kaufst dir dein erstes Bier. Du bist jetzt 18 Jahre alt, kannst dich rein legal einfach in einem Club anmelden oder kannst deine eigene Pflanze hochziehen und kannst dadurch halt quasi konsumieren. Auch wenn es safer use ist, würde ich behaupten, ist es in Frage zu stellen. Aber ich glaube, ich habe eine etwas positivere Haltung als Björn dazu.
Ja, ich starte gerne rein. Also nee, das Thema Drogen, das bewegt mich einfach sehr. Und ich glaube, auch in Deutschland sollten wir darüber sprechen, weil so die klassischen Argumente ist eben auch häufig Vergleiche dann mit anderen Drogen. Auch so das Thema Alkohol, was eben in Deutschland leider schon ab dem Alter von 16 Jahren erlaubt ist. Und damit irgendwie alles hergestellt wird, ja, ist doch alles, ist besser als Alkohol. So und so, dass diese Argumentation, die gehe ich nicht ganz mit. Ich verstehe natürlich den Punkt in Richtung sozusagen zu schauen, was du gerade eben gesagt hast, Bella, eben was verkaufst du überhaupt? Und das hattest du natürlich auf dem Schwarzmarkt, hast du keine Kontrolle dahinter. Auf der anderen Seite, und das wird sehr klar jetzt auch aus diesen Zahlen, die du ja auch richtig genannt hast, die Zahl ist extrem gestiegen von den Konsumenten. De facto. Statistisch festgehalten. Gut, jetzt muss man natürlich immer wieder, was so Statistiken angeht, natürlich hinterfragen, wie war der eigentliche Konsum, wenn es eine illegale Droge ist? Wie gut wird da gemessen? Aber was trotzdem schon klar herausgeht, es gibt einfach so eine große Steigerung und das hängt definitiv in meinen Augen einfach mit der Legalität zusammen. Und ich schaue dann natürlich immer wieder, auch wenn ich so das Thema Drogen gehe, natürlich auf die Effekte. Und was ich einfach sehe, ist das Thema und wir können gerne noch auf positive Effekte eingehen, ich bin sehr gespannt, aber die negativen Effekte in meinen Augen, die überwiegen einfach und ich glaube, große Teile sind sich gar nicht bewusst, was sie da eigentlich konsumieren. Es ist eine Droge und es hat einfach einige an Nebenwirkungen, auch langfristige Schäden, die man sich selber zuführt. Und wir reden hier über das Thema Angst, wir reden hier über das Thema Panik, wir reden auch über das Thema Missstimmung bis hin zu Depressivität, Halluzinationen. wir reden über das Thema Denkstörung und auch Gedächtnisschwächen. Körperliche Effekte reden wir, Müdigkeit, Schwindel, Herzrasen, Blutdruckabfall, trockener Mund, gutes. Ist aber langfristig natürlich auch wieder ein Effekt. Klingt jetzt erstmal harmloser, aber alles letztendlich, was du deinem Immunsystem antust, hat einfach Folgen. Und wir wissen klar aus Studien, auch im Thema Krebsleiden, dass ein nicht gesunder Körper, ein nicht gesunder Geist eine Folge hat. Und das muss sich einfach bewusst machen. Und das sind die kurzfristigen Auswirkungen. Wir reden jetzt noch nicht mehr über langfristige. Langfristige sind wir nämlich über das Thema Lernfähigkeit, die einfach verschlechtert wird. Wir reden über das Thema Gedächtnisschwäche, über das Thema Aufmerksamkeitsdefizite, die da einhergehen und auch das Thema der kognitiven Leistungsfähigkeit. Und dazu gibt es klare Studienergebnisse, was mich wiederum dazu führt, das auf jeden Fall zu hinterfragen. Was ich aber eine positive Studie wieder fand, gehört auch in diesem Kontext hin, dass eben neue Studien auch darauf hindeuten, dass kognitive Defizite, die eben über den regelmäßigen Konsum von Cannabis geschehen sind, dass die sozusagen nach längerer Abstinenz weitestgehend reversibel sind, also sozusagen dann wieder weggehen und das Ganze wieder auszugleichen ist. Das ist jetzt wieder im Verhältnis zum Beispiel zu anderen Drogen, wenn wir jetzt Alkohol sehen, wenn wir jetzt auch Rauchen sehen, ist da nicht so schädlich. Aber ich frage mich trotzdem, ja, aber das kann doch nicht das Argument sein. Ist ja nicht so schädlich, das ist doch kein Argument. Das ja, ist schön.
Absolut.
Aber natürlich, und darüber müssen wir jetzt auch sprechen, oder sollten wir, glaube ich, sprechen, auch natürlich über die positiven Folgen, wobei wir da im medizinischen Bereich sind.
Ja.
Und dann sage ich wiederum, okay, aber das kannst du halt verschreiben. Dafür musst du es nicht legal machen. Ja. Und damit habe ich einfach die Schwierigkeit. Und ja. Mich würde einfach mal da wirklich eine differenzierte Meinung auch interessieren, was das ausschlaggebende Argument ist. Ja, dass du es nur besser kontrollieren kannst. Okay, aber dafür sind offensichtlich die Folgen in meinen Augen viel, viel zu gravierend, um das eigentlich legal zu machen.
Ja, ich finde tatsächlich die Sachen, die du aufgezählt hast, weil du meintest, es klingt am Anfang quasi so ein bisschen harmlos. Und das sind auch die, wie hast du es gesagt, die kurzzeitigen, quasi kurzfristigen Auslösefaktoren. Und ich kann davon, wie viele waren das, die du aufgezählt hast? 15 circa, geschätzt. Ich kann davon wahrscheinlich jedes unterschreiben, sag ich einfach ganz ehrlich und offen. Weil, also.
Das heißt aber, du hast auch, ich weiß gar nicht, hattest du es gesagt, dass du, das heißt, du hast es regelmäßig auch konsumiert, auch schon in der Vergangenheit. Darf man das überhaupt sagen dann hier? Ist es legal in Deutschland?
Ich glaube, das ist total wichtig, das vielleicht auch zu sagen.
Weil das ist ja auch spannend, Bella, weil ich zum Beispiel, ich hab, glaube ich, einmal als, ich weiß nicht, wie alt ich war, als 16-Jähriger.
Siehst du, du kannst, was hab ich vorgelegen? Vorgelegen?
Vorgelesen? Also ich gehöre zu denen. Genau, ich gehöre zu den Prozent. Ich bin einer von denen. Und ich habe einmal dran gezogen, ich habe halt nichts gespürt. Aber ich habe mich schon immer gefragt.
Das ist tatsächlich auch voll oft so,
ja. Ja, hat Flo mir vor der Folge auch gesagt, was mich überrascht hat. Ich kenne.
Du musst das erst öfter probieren.
Bella, das war ein krasser Ausschlag.
Entschuldigung. Bella,
heftig, alles gut.
Und ich kenne mich natürlich in dem Konsum nicht aus. Also ich glaube auch da draußen, das interessiert bestimmt Menschen, wie das Ganze wirkt. Also mich persönlich interessiert das natürlich. Aber ich möchte trotzdem die Haltung einnehmen, das immer wieder einzuordnen. Ich glaube, das ist trotzdem wichtig, weil wir haben sehr junge Zuhörer auch und dem muss einfach klar werden, was ziehst du dir da eigentlich rein? Und nichts anderes ist es.
Ja, total. Also ich glaube, ich hätte vor einer gewissen Weile das gar nicht so reflektiert und klar erzählen können. Einfach auch in einem gewissen Grad, weil ich mich, und ich glaube, das können auch viele unterschreiben, mich so ein bisschen dafür geschämt habe. Ich habe ultra früh angefangen. Ich habe meinen ersten Joint mit 14 geraucht, habe ab dem Alter von 16 angefangen, regelmäßig zu kiffen. Also angefangen hat so, dass man das irgendwie mal am Wochenende macht. Und ich glaube, so vom Alter easy 20 bis 25 war das auf jeden Fall ein Daily Use. Also das war so, dass ich mir am Anfang eingeredet hatte zu dem Zeitpunkt, dass es etwas ist, was, und das kann man ja über Alkohol auch sagen, dass es ein Genussmittel ist, dass ich nicht abhängig davon bin. Und am Ende des Tages ist es aber dazu gekommen, dass ich zum Beispiel auch ohne Joint nicht einschlafen kann. Und diese ganzen kurzfristigen quasi Auslösepunkte, die du jetzt vorgelesen hast, die sind nicht erst danach zum Beispiel eingetreten, als ich aufgehört habe, sondern die sind auch währenddessen schon. Und das finde ich ist so das, sag ich mal, das Schwierige und Unangenehme, zumindest für die Menschen, denen es bewusst ist, was es für Auslösefaktoren irgendwie bei dir selbst hat, in der Psyche, im Körper hat. Du spürst, was es Negatives in dir auslöst, kommst aber trotzdem in Anführungszeichen nicht davon weg.
Und ja, weil du genau diese Abhängigkeit ja hast.
Genau.
Also weil du genau diesen Zustand der Droge brauchst, weil das für dich dann auch irgendwann der, in Anführungszeichen, Normalzustand ist.
Ja, und das ist, und das ist an sich eigentlich voll, also voll der Twist im Kopf, weil man stresst sich ultra rein, wenn man quasi keinen Zugriff darauf hat. Aber wenn man überlegt, wie viel Entspannung es ja einem im Kopf und Körper bringt, es nicht zu usen. Also das ist so ein dauerhafter, wie so ein Streit, den man halt die ganze Zeit im Kopf hat, ne? Und also das sind tägliche Sachen wie, keine Ahnung, man schwitzt, man hat Herzrasen, man bekommt in Situationen ultra Panik und irgendwelche Angstattacken und whatever. Und man weiß, woher es kommt, man lässt es aber trotzdem nicht.
Das Thema Psychosen, was du jetzt auch gerade eben auch ansprichst, ist auch spannend. Hier gibt es auch Studien dahinter. Und zwar, es geht um vulnerable Personen, also genetische
genetisch prädestinierte Personen.
Prädestinierte Personen.
Oh, danke. Wundervoll.
Und für die steigt letztendlich bei einem Konsum einfach die Wahrscheinlichkeit, eben an so einer Psychose zu leiden, statistisch gesehen an. Und das ist auch spannend. Bevor ich jetzt aber nochmal auf noch ein Thema Langfristigkeit eingehe, würde mich natürlich jetzt so die klassische Frage interessieren, und ich glaube, das interessiert viele da draußen, du musst aber nicht drauf eingehen, wenn du sagst, möchte ich nicht beschreiben. Wie fühlt sich so ein Trip an? Also, weil ein positiver Effekt ist ja das Thema Entspannung. Deswegen, mich würde es einfach echt interessieren, wie fühlt sich das an? Natürlich in deiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie man das jetzt übertragen kann auf andere Personen, aber willst du darüber mal berichten?
Flo hat sich gemeldet.
Achso, nee, ich wollte damit eigentlich tatsächlich nur sagen, dass, wenn es dich interessiert, kann ich auch gerne mal über meine Erfahrungen sprechen. Ich wollte es aber ehrlicherweise nicht machen, weil ich rein von der Erfahrung her, beziehungsweise rein von dem Erlebnis, rein von dem Zustand wenig Negatives sagen kann. Und deswegen, ich möchte es nicht schönreden, verstehst du?
Ja, aber ich finde, das gehört schon dazu. Also deswegen möchte ich gerne auch über diesen Trip sprechen, weil ich finde, das ist schon ein Effekt, weil der offensichtlich muss sich ja positiv anfühlen, weil sonst würdest du ja nicht nochmal konsumieren.
Ja,
in meinen Augen.
Definitiv.
Eine Droge, das haben ja Drogen an sich, in der Regel, dass es positiv eher ist, der Trip. Klar, du hast eine Abhängigkeit, aber die Abhängigkeit kommt ja, weil in irgendeiner Form ein Dopaminkick in deinem Körper ausgelöst wird.
Also,
oder widersprechen
mal differenziert von anderen Drogen, würde ich jetzt für mich behaupten, dass vor allem das Kiffen bei mir nicht mal so einen Dopamin-Kick ausgelöst hat, sondern ich in den Situationen, wo ich gekifft habe, alles für mich einfach leichter in dem Moment war. Meine Gedanken ruhiger waren, klarer waren, ich viel besser entspannen konnte. Ob das ein Kopfding war, mal dahingestellt. Aber kann ich auch quasi vertreten, wie der Flo gesagt hat. Ich glaube, ich finde es super witzig, zum Beispiel, wie du es formuliert hast. Und das stelle ich gerade selber so in Frage. Ich würde Kiffen nicht mal als Trip beschreiben. Mhm. Weil andere Drogen, die ich auch mal konsumiert habe, definitiv nicht in der Abhängigkeit, wie es bei Cannabis war. Da kann ich wirklich sagen, das war ein Trip. Das ist eine Story, die in mir selbst irgendwo passiert ist. Aber wenn ich geraucht habe, ist das für mich eher so ein, ich weiß nicht genau, womit ich es jetzt bei wem anderen vergleichen kann, aber wie wenn du jetzt nicht nur ein Weinglas trinkst, sondern ein zweites und halt einfach ein bisschen lockerer und witzig drauf bist. So im Endeffekt, ne?
Das ist der Effekt bei dir?
Also ich kann so oder so Cannabis und Alkohol gar nicht vergleichen, weil ich finde, die Wirkung ist ganz anders.
Ja, ja ganz anders. Definitiv, definitiv, voll.
Aber was bei mir, glaube ich, so die größte Wirkung dahinter war, ist, dass ich mich währenddessen einfach total ausgeglichen gefühlt habe. Und eher dieser negative Aspekt danach gekommen ist. Nicht während dem Konsum, gar nicht während dem Konsum. Juckt mich während dem Konsum gar nicht.
So, also ja, ich kann es, wenn ich das jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung einordnen müsste, kann ich schon sehr differenzieren und sagen, dass es Situationen gab, in denen sich das nicht schön anfühlt. Und das ist immer in Kombination bei mir gewesen mit übermäßiger sozialer Interaktion. Das heißt, Situationen mit vielen Menschen setzen mich dann oder haben mich extrem unter Stress gesetzt, weil ich dann wirklich auch, ich war mir darüber bewusst, dass ich gerade nicht klar bin, sage ich jetzt mal. Und dann kommst du nämlich ins Denken rein und denkst dir, was ist denn jetzt gerade, wie wirke ich? Und dann ist es schwierig. Also für mich ist es immer, oder wenn ich gekifft habe, war tatsächlich auch wirklich nicht oft. Aber wenn, dann immer nur entweder alleine oder mit ein, zwei Freunden, weil es extrem dämpfend ist, sage ich jetzt mal. Also du reduzierst alles so ein bisschen auf dich. Du brauchst gar nicht so viel von außen. Ich kann das schon verstehen, dass du auch gesagt hast, dass du den Dopaminkick nicht so hast. Ich glaube, den hast du bewusst auch nicht, aber unterbewusst hast du ihn. Also es wird trotzdem ausgelöst. Es ist aber nicht der klassische Dopaminkick, den du beispielsweise bei Zucker hast oder bei Nikotin oder so.
Ja, nee,
aber
gar
es
nicht.
Ist trotzdem, es sprechen trotzdem irgendwelche Rezeptoren drauf an und geben dir dann den Effekt so. Und dadurch entsteht auch die.
Also du bist ja trotzdem währenddessen irgendwo happy, ne? Also
ja, und dadurch entsteht dann auch diese Abhängigkeit. Und ja, Björn ist hart schon die ganze Zeit, schart schon
der
mit den
zappelt.
Hufen.
Nein, also ich zappel ja, das ist richtig, aber weil ich das so spannend finde, was ihr sagt. Also wie gesagt, mich interessiert es wirklich, was jetzt dahinter steckt, wie sich's anfühlt. Und weil man eben Unterschiedliches auch hört, ähnlich wie es jetzt der Flo auch beschrieben hat, Thema Dopaminkick ist letztendlich ein Glücksgefühl, was ja ausgestreut wird. Zum Beispiel bei mir ist auch das Thema der Entspannung, wo ich ganz klar weiß, ist ein Dopaminkick bei mir, wenn ich lese. Das ist einfach ein Moment der Ruhe. Das ist Dopamin, was bei mir ausgeschüttet wird. Oder wenn ich eine Folge vorbereiten kann. Sport ist so klassisch. Das verstehen viele.
Ja, okay,
aber ich möchte jetzt mal bewusst etwas hingehen, dass das klarer wird, dass das nicht immer dieser Peak sein. Also mit dem Zucker hast du es gut auch ausgedrückt. Sondern es Dopamin-Kick kann eben auch was Simpleres sein.
Ich bin doch so gut darin, Menschen in Meditationen hineinzuleiten. Stellst dir actually jetzt nicht wie eine Meditation vor, sondern du gehst irgendwo hin und lässt dir 2-3 Stunden lang eine richtig nice Massage geben. Und du bist ultra in diesem Moment und ultra in dieser Welt drin. Und es gibt nichts anderes gerade, was dich interessiert, was dich ablenken könnte. Und danach hält dieses Gefühl von purer Entspannung und glücklich darüber sein komplett an.
Ich habe zwei Sachen. Erste Sache, auf das Dopamin nochmal eingehen, was du gerade gesagt hast, Björn. Das eine ist dieses Quick-Easy-Dopamin. Also das, was du super schnell, super einfach bekommst. Auch durch Selbstbefriedigung, Zucker, Glücksspiel, Gaming an deinem Handy, das ist dieses easy, da musst du nicht viel dafür machen, sondern das bekommst du. Und lange Spaziergänge, Natur, sonst was, das ist so dieses sehr tief sitzende Dopamin, wo sich, glaube ich, sehr viele in der heutigen Zeit sehr schwer damit tun, das Dopamin zu bekommen. Und das ist auch das Lesen. Also das ist kein Quick-Dopamin so, sondern das ist eher was, da musst du was dafür tun. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, boah, jetzt habe ich kurz mal den roten Faden verloren, Bella und Björn, ist das Thema der Massage. Und deswegen, ich sehe es also ich kann voll und ganz nachvollziehen, was du meinst. Wirklich. Ich check das voll und ganz. Wenn wir jetzt da darauf schauen, dass ja Cannabis auch als Medikament oder medikamentös ärztlich eingesetzt wird, dann fällt mir als erstes direkt ADHS-Patienten ein, die einfach extrem viele Reize bekommen, extrem viel Energie haben, die dadurch so ein bisschen therapiert werden. Das ist so der medizinische Ansatz dabei. Und das beschreibt die Wirkung von Cannabis teilweise gut. Was ich dann aber hinterfrag, und da bin ich schon mittlerweile sehr, sehr klar, wenn man es im Alltag braucht, dann schaffst du es nicht, dir die Entspannung nicht künstlich zu holen. Ja. Also verstehst du?
Ja.
Und dann wird es nämlich schwierig, weil für mich, ehrlicherweise mittlerweile ist es für mich so, wenn du es brauchst, dann ist das so dein quick, easy way zur Entspannung.
Mhm.
Aber ist halt gesundheitsschädlich.
Mhm.
Und vor dann frage ich es wieder sehr, sehr stark.
Vor allem, du hast gerade gesagt, das sind alles Sachen, die du aufgezählt hast, für die du etwas tun musst.
Ja.
Du gehst raus, du gehst spazieren, du gehst zum Sport und fühlst dich nachher gut. Fürs Kiffen brauchst du nicht viel zu tun.
Ja, voll.
Also das ist so mit voll. Der schnellste Quick Fix, wie du dieses Gefühl oder diese Entspannung in dir quasi auslösen kannst. Und ich glaube, das ist auch so der Hieb bei ganz, ganz vielen oder bei mir zumindest, wie es war. Es benötigt nicht viel Weg dahin.
Ja.
Sondern ja. Du kannst es quasi usen und fühlst dich sofort entspannt und ruhiger. Und auch das mit dem ADHS, ich bin absolut davon überzeugt gewesen, dass ich mich selbst medikamentös
unterstütze.
Dankeschön.
Medikamentier wahrscheinlich.
Medikamentiere, wow.
Ja.
Wundervoll.
Ja. Jetzt allgemein gesagt und das, also ich habe mir schon so oft Gedanken drüber gemacht und bin letztendlich zu dem Schluss gekommen, wenn du ADHS hast und es diagnostiziert wird und dir eine ärztliche Beratung sagt, hey, das Kiffen könnte helfen oder Cannabiskonsum kann dir helfen, dann okay. Was ich schwierig finde, wenn Menschen von sich aus sagen, und nicht gegen dich, sondern allgemein einfach, wenn Menschen von sich aus sagen, hey, ich brauche das, weil ich vielleicht mit den Reizen nicht mehr klarkommen, weil mir alles zu viel wird. Und da sind wir auch dann wieder in der Gesellschaft gerade, die sehr viel gereizt wird, wo sehr viel passiert, wo du von jeder Seite immer irgendwas bekommst und wo auch, glaube ich, sehr viele Menschen sich einen Kopf drüber machen, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist, aber dann mit den Gedanken nicht klarkommen.
Ja.
Und dann dieses Betäubungsgefühl brauchen, hey, diese 3, 4, 5 Stunden, die gebe ich mir jetzt halt künstlich und in denen habe ich meine Ruhe.
Ja.
Und das ist der Punkt, den ich dann kritisiere. Also das darf man auch nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen nicht klarkommen und deswegen Cannabis konsumieren, um sich mehr oder weniger zu betäuben.
Und jetzt kommt die Werbung.
Wie, du hörst noch zu? Lieber Fahle, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, die Folge ist spannend für dich. Und jetzt tu uns doch bitte einen kleinen Gefallen. Lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da bei uns und kommentier das Ganze gerne, weil du sorgst dafür, dass unsere Community, die Fralis, weiter wachsen und noch mehr Menschen dazukommen. Vielen Dank und jetzt ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ich wünsche dir was.
Frale, aufgepasst. Und zwar ist dieser Podcast und die Community in letzter Zeit extrem, extrem gewachsen. Was du aber tun kannst, um diese Community noch weiter auszubauen, ist, uns auf Instagram zu folgen, auf TikTok zu folgen, unsere Sachen zu reposten, zu kommentieren, zu liken und unsere Inhalte in dieser Welt verteilen, um ja alle anderen mitzunehmen, besser zu machen, zu entwickeln, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu verbessern und neue Blickwinkel zu bekommen. Vielen Dank dir, deine Unterstützung ist Gold wert und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Mach's gut und schau in den Sternenhimmel. Tschüss. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen nicht klarkommen und deswegen Cannabis konsumieren, um sich mehr oder weniger zu betäuben.
Ja, absolut. Absolut. Also kann ich auch ganz, ganz ehrlich mittlerweile so reflektiert zugeben, dadurch, dass ich so früh angefangen habe, habe ich auch nie gelernt, wie ich dieses Entspannungsgefühl in mir selbst erzeugen kann. Und das ist das Schwierigste für mich gewesen, als ich aufgehört habe. Und dazu muss man auch sagen, ich habe wortwörtlich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Ist vielleicht ein bisschen hart gewesen in der Richtung, aber die größte Herausforderung war für mich, wortwörtlich, so wie du gesagt hast, darauf klarzukommen, was ich denn um Gottes Willen jetzt mit meinem Leben anfange. Die erste Woche war so dieses Gefühl so, boah, ich bin davon los, ich bin super stolz auf mich. Quasi, das war mein Dopaminkick, so dass ich einfach mich gut damit fühle, dass ich aufgehört habe. Und die zweite Woche bin ich emotional überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich habe mich selbst gefragt, wann ich wieder happy sein kann. Und ich würde mich schon als Mensch betrachten, der grundsätzlich recht positiv ist und mit dem man viel lachen kann und so weiter. Ne? Also ich bin ja jetzt kein Mensch, der in einen Raum reingeht und grundsätzlich irgendwie eine Angespanntheit oder Traurigkeit oder sowas mit sich bringt. Und dieses Gefühl an Zufriedenheit mit mir selbst oder mit dem Moment oder mit all den Reizen, die ich über den ganzen Tag aufsauge, das konnte ich am Abend nicht mehr ablegen. Weil war ja für mich easy zu sagen, ey, ich kiff ein und dann ist der Tag beendet. Und dort Beschäftigungen zu finden, die gesund sind, das war ultra schwer für mich.
Ja,
und das war auch ultra schwer für mich im Kopf damit quasi zu vereinigen, weil also ich bin ja eh in sau vielen Sachen so bewusst und reflektiert und ich habe mir nämlich auch diesen Vorwurf gemacht, ey Bella, das kann doch nicht wahr sein, du bist 27 Jahre alt und du weißt nicht, wie du dich emotional regulierst. So was, also was sind die Werkzeuge, die du irgendwie benutzen kannst, benutzen solltest? Und am Anfang kommt dir auch das Simpelste und das Einfachste absolut blöd vor. Es kann doch nicht wahr sein, dass es jetzt helfen wird, dass ich eine Runde spazieren gehe. Ja, doch, kann helfen. Also
ja, es sind Verhaltensmuster, die du oder die man in dem Fall schon sehr, sehr früh gelernt hat.
Ja.
Und wenn du dann andere Sachen dafür nicht gelernt hast, dann ist es aufwendig, sag ich mal, seinen Körper wieder, ja, ich sag's jetzt, richtig zu programmieren.
Ja.
So.
Ja, voll.
Was ich vorhin sehr spannend fand und da kann ich direkt reinstarten, weil das auch wichtig ist zu sagen. Du hast über das Thema Entzug gesprochen, beziehungsweise über das Thema, wie höre ich auf. Da darf man schon auch differenzieren, dass es jetzt mit der Droge Cannabis einfach ist, das zu machen, beziehungsweise körperlich auch unbedenklich ist. Bei anderen Stoffen ist das wiederum bedenklich und wir haben auch mal in der Folge gesagt, ja, hör doch einfach auf. Ehrlicherweise, so einfach ist es nicht, weil eine schwere Alkoholabhängigkeit kann dann auch bei einem kalten Entzug einfach körperliche Auswirkungen haben und auch körperliche Risiken bürgen. Das geht dann bis hin zu Herzversagen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die dann auch zum Tod führen. Genauso ist es auch bei Opioidabhängigkeiten wie Heroin oder Fentanyl. Fentanyl ist auch gerade ein Riesending in den USA.
Ja.
Und auch da ist so ein kalter Entzug einfach nicht angeraten, beziehungsweise kann dann auch körperlich einfach Schäden davontragen, kann dann auch bis zu dem Tod führen. Und Nikotin kann beispielsweise auch durch einen kalten Entzug relativ gut einfach verkraftet werden und hat auch keine großen körperlichen Nachteile. Natürlich Reizbarkeit, Schlafstörungen, Schwitzen, die sind aber trotzdem alle körperlich unbedenklich. Und jetzt hat er seit 5 Minuten nichts mehr gesagt. Zittert
okay,
hier neben mir die ganze
reden.
Zeit
Let's
schon rum.
Go.
Ich bin sehr gespannt, was du sagst, weil es ist bei dir, wirklich bei dir brodelt.
Ja, wirklich. Ich kann
ich
das bis hier spüren.
Weil wir haben so viele unterschiedliche Drogen, deswegen würde ich gerne auch über andere sprechen. Aber ja, doch, okay. Wir haben einfach so ein großes Spektrum und deswegen will ich so ein bisschen auf die Zeit gucken. Aber ich will einen letzten Punkt noch dazu machen, weil du gesagt hast, eben Thema Körperlichkeit. Natürlich hat es langfristige Auswirkungen. Also sehr, sehr wohl, hat es sehr wohl. Und da gibt es, wie gesagt, nochmal klare Studien auch zum Thema der Risiken dahinter und auch erhöhtes Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch zum Beispiel das Thema Diabetes Typ 2. Wir wissen, da wieder hängen Krebserkrankungen einher, also eine höhere Sterblichkeit. Und das darf man sich bewusst machen. Und deswegen, ich Also ich finde immer noch kein Argument dafür, das legal zu machen in der Politik. Und da leite ich jetzt rüber zum Thema Alkohol oder Zigaretten, das könnt ihr euch jetzt gleich aussuchen. Im Thema, du hast gute Hebel auch in der Politik, die du machen kannst, um bestimmte Stoffe nicht zu konsumieren. Und du hast natürlich genauso gute Hebel, bestimmte Stoffe zuzulassen. Also, ganz simples Beispiel, Thema Alkohol. Und da habe ich jetzt die Brücke gebaut. Thema Supermarkt. Erinnert euch mal, wie einfach es ist, da mal eben so einen kleinen Schnaps an der Kasse zu kaufen.
Da möchte ich auch kurz einen Take machen. Wo stehen die? Wo stehen diese kleinen Flaschen? Wo stehen die? Die stehen an der Kasse. Weil wenn du einkaufen warst und jetzt versetzen wir uns in die Lage von einem Alkoholabhängigen, der schafft es durch den kompletten Supermarkt. Der geht durch die Getränke-Alkoholabteilung durch und dann kurz bevor er geht, kommen diese kleinen Fläschchen. Und der wird nochmal kurz getriggert, ja, so ein kleiner Jägermeister, so ein kleiner Wodka Gorbatschow, den kann ich ja mitnehmen. Ich finde es eine Frechheit.
Und wie teuer ist der jetzt auch noch? Reden wir auch mal über Thema Steuer?
Ja, wahrscheinlich, whatever. Ich glaube, wenn du es hochrechnest, teurer so ein kleiner Wodka Gorbatschow als die große Flasche, wenn man es hochrechnet.
Ja klar, aber allgemein. Der kostet, weiß ich nicht, 1,99, ich kenne jetzt die Preise nicht genau,
es aber sind er auf ist jeden
so
Fall,
billig, dass, den kannst du eben mal so kaufen.
Weißt du, es ist so ein bisschen, und es wurde in einem anderen Podcast auch schon angesprochen, von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, Gemischtes Hack, die haben auch da mal drüber gesprochen. Weißt du, du hast diese Quengelartikel, wenn kleine Kinder kurz vor der Kasse halt noch was sehen, wo, keine Ahnung, Babywelt sind es nicht, Schokobons, Snickers, sowas, wo du halt für 99 Cent sagst, ja, nimmst du deinem Kind noch was mit, und dann hast du im gleichen Atemzug da kleine Alkoholfläschchen mit Drogen stehen, wo ich mir halt denke, boah, was eine Scheißpolitik.
Das ist auch so ein Thema, womit ich mich in der Zeit, wo ich konsumiert habe, tatsächlich super oft verteidigt habe, dass Alkohol in dem Sinne ja auch einfach eine Droge ist, ne? Und Alkohol auch zu einer Abhängigkeit führen kann und Alkohol auch langfristige Schäden hat am Ende des Tages und das aber für Menschen extrem zugänglich gemacht worden ist, also seit Jahren ja dazu. Voll. Und es gab auch nie überhaupt den Gedanken dazu, Alkohol in der Form einzugrenzen, wie es mal mit Cannabis war. Also,
das ist aber für mich kein Argument für Cannabis. Das ist ein Argument für mich gegen Cannabis und gegen Alkohol und gegen Rauchen. Das ist einfach eine Lobby in meinen Augen, die dahinter steht und da Riesenwerbung betreibt und das so toll gestaltet, auch an der Kasse. Es sind ja auch das Thema Zigaretten. Ich habe jetzt mal ein paar Zahlen wieder auch hierzu mitgebracht, um einfach mal das klar zu machen, Thema Alkohol, über was wir hier sprechen. Das ist ein Riesenausmaß in Deutschland. Pro Kopfkonsum reiner Alkohol ab 15 Jahren. Ab 15 Jahren wohlgemerkt. Was schätzt du?
Ich
weiß jetzt nicht, ob du auf den Zettel geschaut hast.
Und hast du so selbst allgemein oder hast du in Deutschland?
In Deutschland.
Selbst wenn ich auf diesen Zettel geguckt hätte, das ist in Schriftgröße 6, da sehe ich gar nichts. Ich habe letztens die Zahl irgendwo gesehen und ich habe mir gedacht, reiner Alkohol in dieser Literangabe, das ist massiv viel. Und dann kommen wieder die Leute drauf, die nichts trinken, wie ich beispielsweise oder du oder Bella auch.
Ja, same.
Wo ich mir dann denke, wir sind drei, die den Schnitt eigentlich nach unten ziehen und die anderen müssen, also der ist krank. Es sind wahrscheinlich, boah, jetzt muss ich fast lügen, 25 Liter.
Okay, dann, da hast du jetzt zu hoch gepokert. Das sind 10 bis 10,5 Liter pro Jahr.
Reiner Alkohol.
Und das war im Jahr 2022, 2023, davon sind die Zahlen. Mhm. Umgerechnet, damit man das jetzt einfach mal versteht, okay, wie viel ist es eigentlich? Umgerechnet sind das grob 2 Standardgläser, also 0,5 pro Kopf pro Tag. Und wenn man alle Erwachsene...
Reiner Alkohol,
ja, der Name, ja. Habe ich mir schon gedacht, das gefällt dir jetzt.
Nein, stopp mal. Es ist jetzt nicht 2,5 Gläser helles Bier, sondern es ist reiner Alkohol.
Ja.
Oder? Und das ist das, wo ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn ich das jetzt sage, aber 100% Schnaps, also 100%iger Alkohol, das ist krank.
Vor allem, du musst dir mal denken, wir sitzen jetzt alle da und so wie ich das verstanden habe, trinken keinen Alkohol oder sehr selten. Okay. Kein Alkohol, ja. Jetzt stell dir mal vor, du ballerst dir diese 2 Gläser.
Jeden Tag.
Jeden
ja,
Tag.
Ja, und das gibt die Statistik her.
Das ist crazy.
Das gibt die Statistik her. Und wir reden rund 8,6 Millionen Erwachsene in Deutschland vom Alter 18 bis 64 Jahre konsumieren riskante Mengen an Alkohol oberhalb der risikoarmen Grenzwerte. Das ist enorm. Und wir reden auch noch über das Thema der Grenzwerte, beziehungsweise werden das noch ein bisschen einordnen. Also, ganz kurz, ich habe ja auch die Auswirkungen jetzt bei Cannabis gezeigt. Das möchte ich jetzt gerne noch bei Alkohol mal darstellen. Also, Alkohol ist ein Zellgift und das greift praktisch alle Organe an. Heißt, wir reden hier von Leber, die angegriffen wird, Bauchspeicheldrüse, Herz, Nervensystem, Muskulatur und Verdauungstrakt. Langfristig regelmäßiger Konsum, also erhöht klar das Risiko für diverse Krebserkrankungen. Wir reden hier von Mundkrebs, wir reden von Rachenkrebs, Speiseröhrenkrebs, bei Frauen auch Brustkrebsrisiko erhöht.
Bauchspeicheldüsenkrebs.
Absolut.
Düsenkrebs.
Wir reden über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Pankreatitis, Demenz und das sind einige wenige von ganz vielen weiteren. Und jeder Rausch schädigt auch dein Hirngewebe. Also bedeutet auch das Thema Gedächtnis, Konzentration, Urteilsfähigkeit, Intelligenz können dadurch langfristig gesehen abnehmen. Jetzt reden wir mal über dieses Thema, diesen 8,6 Millionen, also chronischer Konsum, chronischer Alkoholkonsum, darum geht es ja. Verkürzt die Lebenserwartung im Schnitt um etwa 10 bis 15 Jahre. 10 bis 15 Jahre, nochmal gehört, 8,6 Millionen. Wie viele Einwohner gibt es in Deutschland? Und jetzt weiß man den Schnitt, was das heißt.
86 Millionen.
Und vor allem, wie alt wirst du ja heutzutage auch, wenn du da dann...
Stell mal vor.
Auch, ja, ne? Also ist ja, hat sich ja auch massiv verändert.
Absolut. Und dieses ganze Ausmaß und nochmal chronischer Alkoholkonsum ist regelmäßiges Trinken über die Woche im Monat typischerweise mehr als dreimal pro Woche. Das reicht aus. Das ist ein chronischer Alkoholkonsum. Und wir haben mal darüber gesprochen, es sind diese 7 Bier, aber mit 0,25. Also eigentlich 3,5 Bier, die du dann trinkst. In der Woche. Wir haben ja damals schon diskutiert, ob das realistisch ist. Ich in meinem Freundeskreis habe zum Glück das nicht.
Ich habe gesagt,
aber
das ist sau viel.
Die Statistik gibt es sowas von hart her und es tut mir einfach leid. Es sind einfach so viele Menschen, die davon betroffen sind. Und deswegen, nochmal Conclusio, ich bin für klar das Thema Steuererhöhung. Ich bin klar für das Thema, wo gibst du Alkohol hin? Du musst es so unglaublich unattraktiv machen, wie es überhaupt nur geht. Aber wir argumentieren leider anders. Und ich, also nennt mir gerne, widersprecht mir und nennt mir auch gerne ein positives Argument zum Thema Alkohol. Da fällt dann, naja, dann bin ich lockerer, dann kann ich hier mit anderen Menschen umgehen. Das sind die Argumente.
Sozialer Katalysator.
Ja, aber das kann doch
Leute.
Ja,
aber ist ja totaler Bullshit.
Ja, aber ja? weißt du, wenn ich, also gut, wir nehmen jetzt mal an, ich argumentiere für Alkohol. Weißt du, was ich dann, und ich komme mir auch ein bisschen, ich komme ein bisschen lachhaft dabei vor, wenn ich das mache. Ich würde dann argumentieren, ja, aber deutsche Tradition, Oktoberfest, klar, wir sind das Bierland der Welt, wir brauchen das. Wir brauchen auch die Einnahmen der Alkoholabhängigen.
Ja,
und
oder
ist sozialer Katalysator.
Oder,
weißt du,
oder
wie viele Pärchen nur funktionieren, weil sie sich unter Alkohol kennengelernt haben? Weißt du, wie viele Freundschaften nur so funktionieren? Das ist der soziale Katalysator.
Wirtschaftlichkeit, geiler Punkt. Wirtschaftlichkeit, können wir gerne drüber reden. Ja, ist ein Punkt, macht unfassbar viel Geld. Ist eine Geldquelle. Auf der anderen Seite sterben dadurch jährlich zehntausende Todesfälle. Ist eigentlich ein positiver Punkt, weil die fallen nicht mehr dann auf unsere Krankenliste. Also eigentlich toller Effekt.
Und aus dem Rentensystem.
Und auf dem Rentensystem, ja super. Aber auf der anderen Seite reden wir halt wirklich über diese dramatischen Schäden. Wir reden über Krankenkassenbeiträge, die hochgehen.
Kannst du bitte noch mal?
Über die dramatischen Schäden dahinter. Über die langfristigen dramatischen Schäden, die einfach dadurch...
Schäden, die dadurch
folgen. Und das ist ein Riesenthema. Und da werde ich emotional, weil es mich einfach bewegt, weil es einfach normal ist, sich ein Bier reinzupfeifen. Es ist normal.
Das ist der Grund, wieso ich mich dazu entschieden habe, seit Januar 2026 gar keinen Alkohol mehr zu trinken, weil ich es als Barkeeperin die ganze Zeit vor Augen habe und mir alleine bei dem Anblick schlecht wird, wenn eine Person schon das 6., 7., 8. Mal zu mir kommt an einem Abend. Und das meine ich nicht als harter Judge oder so, mein Gott, man darf mal feiern gehen, aber am Ende des Tages ist es halt einfach, also ich mich schreckt es extrem ab. Ich finde es ultra heftig und mir ist es davor tatsächlich nicht so bewusst gewesen. Ne? Also so klar, man ist mal im Umlauf, man ist mal irgendwo essen, man ist mal bei Freunden unterwegs und hat halt irgendwie einen Radler dabei, man trinkt eine Weinflasche zusammen. Das, finde ich, ist in Anführungszeichen gesetzt normal. Aber wenn man in so einer Szene arbeitet und sieht, wie viel konsumiert wird und das Schlimme daran, wie normal die Menschen trotzdem sind, dass sie zu so einem Grad von so viel, ich übertreib's jetzt mal, aber wahrscheinlich ist es sogar real, Liter an einem Abend trinken, die einfach nicht besoffen sind. Und ich hinter der Bar stehe und mir denke, Junge, alleine beim Anblick wird mir schlecht. Alleine beim Anblick bin ich besoffen für dich. So, also, how?
Ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Ich habe während meiner Schulzeit, beziehungsweise am Ende meiner Schulzeit, auch in einer Bar, beziehungsweise in einer Festival-Organisation gearbeitet. Liebe Grüße an die Kammerspiele in Ansbach. Und auch da habe ich es beobachtet, wie oft Menschen zu dir kommen, wie sich Menschen dann auch durch den Alkohol verändern, ehrlicherweise. Und was für mich mittlerweile der springende Punkt ist, natürlich vordergründig, ich finde es kein angenehmes Gefühl mehr. Ich fühle mich dann einfach auch unwohl, weil ich das Gefühl habe, nicht mehr ich selbst zu sein, wenn ich Alkohol getrunken habe. Ich habe letztens, und das, alkoholfreies Radler, da wirst du in manchen Kreisen gesteinigt dafür und ausgeschlossen. Ich sag dir ehrlich, für den Geschmack, alkoholfreies Radler schmeckt gut. Das ist das einzige Argument für alkoholfreies Radler, weil es einfach schmeckt. Und das ist auch unbedenklich, weil da ist kein Alkohol drin, sonst was. Worauf ich hinaus möchte, ist immer noch dieser prägnante Punkt. Wenn du Alkohol trinkst, erhöht sich deine Herzfrequenz. Wenn du Alkohol trinkst, setzt du deinen Körper unter Stress, weil du ihn vergiftest. Wenn du Alkohol trinkst, steigerst du dadurch dein Risiko an Krebs zu erkranken, weil du deinen Körper stresst, weil sich dein Puls erhöht, weil dein Körper arbeiten muss. Und ich kann es mittlerweile, ich möchte nicht in so extreme Richtungen gehen oder das so sehr krass formulieren, aber ich finde es mittlerweile schon schwierig, wenn jemand sagt, dann trinke ich halt mal ein Bier. Ja, aber also warum?
Ja.
Was ist der Punkt dahinter?
Ja.
Wenn du Bier trinken möchtest, ja. Wenn du ein Bier trinken möchtest für den Geschmack, okay, mach. Aber dann bestell dir ein alkoholfreies Bier. Verstehst du, was ich meine?
Was ich super interessant finde, ich finde mittlerweile die Gegenfrage, wieso ich zum Beispiel denn nicht trinke.
Wirst also du das oft gefragt? Mir,
ich werde das super oft schon, gefragt oder? Als Barkeeperin. Schon, man ja. wird super oft eingeladen. Ich habe hier und da unangenehme Gespräche.
Du darfst dich dann erklären darüber. Dafür, dass du nicht trinkst, ja.
Und ja, ich darf mich dann erklären. Ja, und ich werde als Boomer bezeichnet, wo ich mir denke, aber was ist daran Boomer?
Ja, das ist nicht Boomer, statistisch gesehen ist das alles Gegenteil.
Bullshit.
Du gehst nicht als normal.
Genau.
Und da sind wir,
und
es ist gesellschaftlich
normal. Und ich finde das aber, ja, voll. Und ich finde das, und ich denke mir jedes Mal, wenn es zum Thema gemacht wird, wieso existiert überhaupt diese Gegenfrage? Eigentlich sollte man doch schon die Frage, dass man, oder wenn du zum Beispiel sagst zu Jan, Bier, ja, weil halt ein Bier, so ungefähr, weil ich jetzt da Bock drauf habe, vielleicht nicht mal wegen dem Geschmack, sondern ja, weil ich jetzt am Abend ausgehe quasi. Also ich finde, das ist ja somit das Unreflektierteste, was man als Aussage überhaupt betätigen kann. Und wenn man dann auch noch die Gegenfrage formuliert, ja, aber wieso trinkst du denn nicht? Das ist einfach schon so, da ist für mich instant eine Ebene erreicht, wo ich schon gar keinen Bock auf die Kommunikation habe. Da denke ich mir jedes Mal so, brauche ich dir nicht zu erklären, weil du wirst es eh nicht verstehen.
Braucht man auch nicht. Was ich schön finde, und das gehört auch zu diesem ganzen Thema Statistik auch dahinter, dass die Zahl der jungen Menschen, die Alkohol sozusagen konsumieren, auch weniger geworden ist. Das heißt, das Thema, das findet Anklang, es wird reflektiert, aber offensichtlich wird noch nicht genug dafür getan. Es geben auch ganz klar diese Zahlen einfach her. Aber es ist einfach wichtig, glaube ich, darüber aufzuklären. Und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen meine Emotionalität in dem Thema auch der Drogen. Ich habe Menschen an
dem Thema Krebs verloren. Und Krebs ist immer noch eine Erkrankung für viele, die denken, ich kann dafür nichts, es ist rein genetisch. Und es stimmt einfach de facto nicht. Das ist nicht richtig. Man spricht von circa 50% der Fälle sind selber verursacht im Thema Krebsleiden.
Boah, darf ich dich unterbrechen?
Ja, gerne.
Weil, ich kann dir nicht sagen, was der Auslöser war dafür, aber, und das habe ich als sehr positiv wahrgenommen, ich habe meine Oma an Brustkrebs verloren. Ist schon länger her. Und in den wirklich letzten Phasen überhaupt wurde ihr Cannabis verschrieben. Und das hat ihre letzte Lebenszeit extrem schön gemacht. Also so, dass es ein riesiger Unterschied war, dass sie sonst wortwörtlich schmerzerfüllt im Bett lag und den ganzen Tag geschlafen hat, weil sie so erschöpft von der ganzen Krankheit war. Wenn sie aber an einem anderen Tag, und ich rede hier nicht von einem ganzen Joint, sondern 2-3 Züge von einem Joint genommen hat, dann ist die, in Anführungszeichen, junge Frau super happy aus ihrem Bett aufgestanden, hat das Kochen angefangen, hat irgendwelche Cupcakes, Kuchen gemacht und ist in ihr Lebensgenuss für diesen kurzen Zeitpunkt hineingetreten. Und das hat auf jeden Fall was quasi in schmerzbedingt gemacht, aber auch für sie, sich von diesem leidenden Gefühl vor allem in dem Punkt zu trennen. Und also kann ich ultra nachvollziehen, von diesem Aspekt zu sagen, es kann Krankheiten auslösen und es tut dann total weh, wenn man das in Verbindung damit bringt, dass man auch bereits Menschen verloren hat, die quasi gewisse Krankheiten hatten. Wir zählen die jetzt nicht alle nochmal auf. Aber ich denke, rein im medizinischen Aspekt, glaube ich, gibt es echt viel Positives, was man anwenden kann, solange es kontrolliert ist.
Ich mache den Case nochmal ganz kurz auf, aber keine Sorge, ich schließe ihn auch gleich wieder wie AirPods. Und zwar darf man auch hier wieder sehr deutlich differenzieren, weil ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, was du gesagt hast, Bella. Wenn Dinge angeordnet werden von anderen, um dein Leben besser zu machen, von Medizinern, von Experten, dann ist das ein Riesenunterschied, als wenn jetzt ein 17-Jähriger hingeht und sagt, hey, ich muss meine Sinne betäuben, damit ich klarkomme. Und das ist der Riesenunterschied. Wir sprechen nicht über, ich möchte jetzt halt und ich muss vielleicht, sondern wir sprechen in dem Fall über, das wird dir geraten, um Dinge angenehmer zu machen. Und im anderen Fall, ja, du machst dadurch auch Dinge angenehmer, aber du müsstest sie nicht angenehmer machen,
ja,
sondern du nimmst sie, weil du es brauchst und weil du vielleicht abhängig bist und weil du im Endeffekt mit dir selber gerade nicht klarkommst.
Ja, und was ich aber nach wie vor zum Beispiel auch super interessant und super kritisch sehe, ist, dass zum Beispiel Cannabis ja tatsächlich positiv in einem medizinischen Bereich angewandt werden kann, Alkohol nicht. Also nicht als ich trinke das quasi und keine Ahnung, bin dadurch dann schmerzbefreiter oder so. Also ich glaube nicht, dass es jemals in die Situation kommen könnte, dass man einer Krebspatientin sagt, ach, sie gönnen sich mal 2 Bier und dann passt es schon.
Ja, ich stimme dir zum Teil zu, muss ja aber auch zum Teil widersprechen, weil in sehr vielen Medikamenten Alkohol drin ist und auch genutzt wird, um einfach Stoffe schneller in den Körper zu bekommen.
Aber da ist die Intention anders gelegt, als wenn du jetzt Gras
richtig und die Intention hinter dem Alkohol ist nicht, der Alkohol wirkt, sondern der Alkohol beschleunigt die Wirkung.
Ja.
Und das ist der Riesenpunkt. Also Alkohol in der Medizin ist auch wieder anders zu betrachten als Alkohol im freien Umlauf und auch beispielsweise Desinfektionsmittel und so. Da ist Alkohol schon nicht verkehrt. Aber Desinfektionsmittel solltest du auch nicht trinken. So, und wir closen jetzt den Case hier an dieser Stelle mal. Wir haben natürlich jetzt halt sehr, sehr lange über Cannabis, über Alkohol gesprochen, aber dadurch, dass die Welt der Drogen noch viel, viel größer ist, hört ihr uns jetzt gleich in einem zweiten Teil wieder. Der wird nicht ganz so lang sein, aber umso interessanter. Nee, das will ich gar nicht sagen, aber wird auch interessant. Ich bedanke mich bei dir, Björn, dass du in der Folge dabei warst.
Danke,
Top, Björn. Danke dir. Und natürlich auch bei dir, Bella. Wir hören uns gleich im zweiten Teil wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Sei ganz, ganz... Alter. Sei ganz, ganz lieb zu allen anderen. Und ciao.
In den Sternenhimmel.
Bis dann. Tschüss.